Danke. Und wie beurteilen Sie bitte die Sperrung der Zugang zum Asowischen Meer insgesamt von der Russischen Föderation? Danke.
Ja, also ich glaube, Herr Seibert hat ja gerade schon unsere Position klar gesagt, dass wir das freie Recht für Durchfahrt einfordern. Es gibt unterschiedliche Meldungen darüber, was der aktuelle Stand ist. Die einen sprechen von einer Blockade, die anderen sprechen, dass diese nicht mehr oder aufgehoben sei. Auch da müssen wir sozusagen erstmal sichern, was die Lage vor Ort jetzt tatsächlich ist. Aber unsere Position hat Herr Seibert, finde ich, schon klar vorgetragen.
Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Dann hoffe ich, dass alle einen schönen Bundespresseball hatten. Wir als Vorstand waren jedenfalls sehr zufrieden. Dann kommen wir zum Tagesgeschäft. Wir beginnen mit der Ukraine. Herr Seibert, bitteschön.
Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Für die Bundesregierung möchte ich Ihnen zu diesem Thema sagen, dass wir den Meldungen über den jüngsten Zwischenfall an der Straße von Kertsch zwischen der Ukraine und Russland mit sehr großer Sorge zur Kenntnis genommen haben. Wir werden die Entwicklung eng beobachten. Die Bundesregierung ruft zu Zurückhaltung und Deeskalation auf und sie steht dazu mit beiden Seiten im Kontakt. Wie Sie wissen, unterstützt die Bundesregierung die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine. Dazu gehören auch die Schifffahrtsrechte in der Meerenge von Kertsch. Die freie Durchfahrt ins Asowsche Meer muss gewährleistet sein. Unsere Haltung zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim ist bekannt. Auch der Bau der Brücke übrigens über die Meerenge von Kertsch, auch diesen Bau halten wir für völkerrechtswidrig, weil die Ukraine daran nicht beteiligt wurde. Wir appellieren an beide Seiten, nun rasch das Gespräch, den Dialog aufzunehmen und diesen Vorfall gründlich aufzuarbeiten. Aus der Sicht der Bundesregierung stellen sich gravierende Fragen, vor allem im Hinblick auf den Einsatz militärischer Gewalt durch russische Kräfte, für die auf Basis der uns bislang bekannt gewordenen Fakten keine Rechtfertigung ersichtlich ist. Wir appellieren an Russland, die Schiffe wieder freizugeben und die festgenommenen Seeleute freizulassen.
Dann bleiben wir bei dem Thema. Herr Jolkwa.
Herr Seibert, zwei Fragen, wenn Sie erlauben, zu diesem Thema. Sie sagten, die Durchfahrt durch diese Meerenge soll frei bleiben. Betrifft das alle Schiffe inklusive der Kriegsschiffe? Egal, ob es ukrainische oder Kriegsschiffe anderer Nationen sind. Und die zweite Frage, für wie gerechtfertigt hält die Bundesregierung die Einführung, die mögliche Einführung eines Kriegsrechts in der Ukraine als Antwort auf diesen Zwischenfall?
Ich fange mit der zweiten Frage an. Ich hoffe, ausgedrückt zu haben, aber ich sage es gerne noch einmal, wir hoffen, dass beide Seiten eine Beruhigung der Lage anstreben, dass beide Seiten einer Eskalation entgegenwirken und das am besten im Gespräch miteinander. Zu der Frage, wie wir die Schifffahrtsrechte im Asowschen Meer und an der Straße von Kertsch sehen, vielleicht noch mal der Kollege vom Auswärtigen Amt.
Ja, also ich würde das ehrlich gesagt für heute noch ziemlich allgemein halten, weil wir noch nicht viele Einzelheiten über den Fall noch nicht kennen. Das betrifft das Seerecht, das betrifft allgemeine Fragen des Völkerrechts. Darum verzeihen Sie mir, wenn ich sozusagen eine präzise rechtliche Bewertung da nicht vornehmen kann. Herr Seibert hat ja gerade unsere Position nochmal dargestellt. Daran gibt es nichts zu rütteln, an der Souveränität, der territorialen Integrität der Ukraine. Und der wichtige Punkt ist uns jetzt, sowohl mit Blick auf die weitere Entwicklung zur See, aber auch andererorts, dass die Lage nicht weiter eskaliert, dass beide Seiten verantwortungsvoll handeln und dass man das Gespräch miteinander findet. Heute treffen sich, das ist jetzt, wenn Sie so wollen, ein Zufall, weil schon länger verabredet, hier in Berlin die politischen Direktoren im Normandie-Format. um über die Lage in der Ukraine und Fortschritte beim Minsker Prozess zu beraten. Und natürlich wird dieses Forum heute auch genutzt werden, um die Vorgänge vom Wochenende aufzuarbeiten und eine gemeinsame Lösung zu finden.
Die nächste Frage, Herr Kollege. Nee, dann doch das.
So. Herr Seibert, Sie sagten, die Bundesregierung steht mit beiden Seiten in Kontakt. Können Sie dazu Näheres sagen? Hat die Bundeskanzlerin mit dem russischen und mit dem ukrainischen Präsidenten gesprochen oder beabsichtigt sie das noch? Und allgemeiner gefragt, welche Möglichkeiten sehen Sie für die Bundesregierung, beruhigend auf die Lage einzuwirken?
Für die Bundeskanzlerin halten wir es ja so, dass wir über Gespräche berichten, nachdem sie stattgefunden hat. Ich kann Ihnen solche Gespräche heute Vormittag noch nicht sagen. Nichtsdestotrotz, die Bundesregierung, Kanzleramt wie auch Auswärtiges Amt sind mit beiden Seiten im Kontakt. Wir haben ja da vielfältige Gesprächskanäle.
Sehen Sie eine Rolle speziell für die Bundesregierung in dieser Situation?
Na gut, der Kollege aus dem Auswärtigen Amt hat gerade vom N4-Treffen, das heute stattfindet, gesprochen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, obwohl das ursprünglich nicht auf der Tagesordnung stand, selbstverständlich, dazu unsere Haltung klarzumachen. Und die wird natürlich auch abgestimmt sein mit der französischen Seite.
Nächste Frage, Frau Kollegin, hier vorne.
Sieht die Bundesregierung Notwendigkeit für Normandie-Format speziell zu dieser Frage auf der Ministerebene zum Beispiel?
Ja, ich würde sagen, wir sollten jetzt erst einmal abwarten, wie das heutige Gespräch auf der Ebene der politischen Direktoren verläuft.
Also Sie sehen, die schließen solche Möglichkeit nicht aus, dass ein Extratreffen dazu noch geben wird.
Ja, also wie immer vor Beginn von Gesprächen kann man das Ende nicht vorwegnehmen und zumindest sollte man es nicht tun, wenn man sich um das Gespräch bemüht. Und dieses Gespräch, hat es ja vorhin schon gesagt, das ist jetzt ein zeitlicher Zufall, dass das auf Ebene der politischen Direktoren, also hoher Beamtenebene, heute in Berlin angesetzt ist. Aber selbstverständlich werden wir dieses Format heute nutzen und gucken, dass wir Fortschritte erzielen können.
Herr Remme? Herr Breul, auch wenn Sie das jetzt detailliert nicht juristisch bewerten wollen, ganz grob gefragt, hat sich denn der Zwischenfall aus Sicht der Bundesregierung in internationalen Gewässern zugetragen?
Darüber, also das ist eine mehreren Punkte, die es aufzuklären gilt. Darüber liegen mir keine Informationen vor.
Die Kollegin neben Herrn Jeuke.
Erledigt.
Erledigt. Dann hatte ich Herrn Warwick. Sagen Sie es.
Warwick.
Pardon.
Und dann ukrainische Analysten verweisen ja auch darauf, dass die vom Kollegen der Deutschen Welt schon angesprochene, jetzt habe ich kurz Blackout, was ich sagen wollte ist, der Kollege von der Deutschen Welle hat ja bereits die Verhängung des Kriegsrechts angesprochen und dann ukrainische Analysten verweisen auch darauf, dass wenn es das Kriegsrecht verhängt wird, auch erstmal keine Wahlen durchgeführt werden können. Die stehen dann im März an. Der Amtsinhaber liegt derzeit abgeschlagen im einstelligen Bereich. Wie bewertet die Bundesregierung diese Implikation bei Verhängung des Kriegsrechts?
Also das erscheint mir jetzt zunächst einmal eine hypothetische Frage. Der Wortlaut des Vorschlags, den die Rada heute zu beraten hat, liegt uns noch nicht vor. Deswegen ist das von uns jetzt jedenfalls noch nicht zu beurteilen.
Die nächste Frage, Frau Kollegin.
Danke. Und wie beurteilen Sie bitte die Sperrung der Zugang zum Asowischen Meer insgesamt von der Russischen Föderation? Danke.
Ja, also ich glaube, Herr Seibert hat ja gerade schon unsere Position klar gesagt, dass wir das freie Recht für Durchfahrt einfordern. Es gibt unterschiedliche Meldungen darüber, was der aktuelle Stand ist. Die einen sprechen von einer Blockade, die anderen sprechen, dass diese nicht mehr oder aufgehoben sei. Auch da müssen wir sozusagen erstmal sichern, was die Lage vor Ort jetzt tatsächlich ist. Aber unsere Position hat Herr Seibert für mich schon klar vorgetragen.
Herr Jörg, nochmal.
Ja, nochmal, Herr Breul wahrscheinlich. Heute trifft ja der Sicherheitsrat zu diesem Thema um 17 Uhr hiesige Zeit zusammen. Stimmt es eigentlich, dass Deutschland generell jetzt einen neuen Vorschlag zur UN-Blauhelm-Mission machen wollte oder irgendwie diese Sache ins Rollen bringen und könnte jetzt bei dieser Gelegenheit diese Idee der Blauhelm-Mission wieder aktuell werden?
Ja, also was heute in New York stattfindet, ist ja eine Dringlichkeitssitzung, also sprich keine Sitzung, die von langer Hand vorbereitet wäre oder wo Vorschläge, die schon länger in der Diskussion sind, dann endgültig beraten werden oder Schritte erreicht werden könnten. Ich sprach ja vorhin schon von dem N4-Treffen heute in Berlin. Da sollte es auch um die Frage der VN-Missionen gehen. Natürlich stehen jetzt die aktuellen Entwicklungen ein Stück weit im Vordergrund. Man wird sehen, was man heute erreichen kann. Aber das Format heute hat auch zum Ziel, bei Frage der VN-Missionen Fortschritte zu erzielen.
Herr Jessen?
Ja, Herr Breuer, Frage, die schon angetippt wurde, wo sich der Vorfall ereignet hat. Russland sagt ja, ukrainische Schiffe hätten russische Hoheitsgewässer verletzt. Das sei der Auslöser gewesen. Hat die Bundesregierung Zugang zu eigenen Ordnungsdaten oder zu Diensten, die über solche Ordnungs- und Positionsdaten verfügen? Das ließe sich ja im Grunde relativ leicht feststellen, was da auf der faktischen Ebene passiert ist. Oder würde sie zum Zwecke einer von Gesprächen sich darum bemühen, Zugang zu solchen Daten zu verschaffen, von wem auch immer?
Ja, zur Erhebung von Positionsdaten kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts Erhellendes beitragen. Ich weiß nicht, ob im BMVB oder anderswo der Informationen vorliegen. Aber Sie haben natürlich im Grunde genommen recht. Es gibt viele Augen und Ohren vor Ort. Das ist eine Frage der Sachaufklärung und die werden wir betreiben. Zusammen mit unseren Partnern natürlich.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine-Russland? Achso, Frau Kollegin, dann doch nochmal.
Ich bin mir nicht sicher, ob das doch nicht gefragt wurde, aber ich frage dann trotzdem. Frau Kneißl, die österreichische Außenministerin, hat heute gesagt, dass die Eurokommission, also dass es möglich wäre, dass die Sitzung von dem Sicherheitsausschuss in Brüssel heute stattfinden wird zu diesem Thema. Ich möchte fragen, ob Sie dann etwas dazu sagen könnten oder wissen Sie was davon?
Die Äußerung liegt mir jetzt ehrlich gesagt nicht vor, kann ich aber gerne prüfen. Wahrscheinlich meinte sie das politische und sicherheitspolitische Komitee, PSK, was oft sozusagen bei aktuellen Anlässen auch kurzfristig zusammenkommt. Das kann ich Ihnen gerne nachreichen.
Dann gibt es starkes Interesse an dem Thema Grundsteuer.
Ich hätte noch zwei weitere aktive Dinge.
Wollen wir erstmal die Grundsteuer machen und dann machen Sie die beiden
aktiven? Sie wollen?
Bitte. Dann Herr Reicher, bitte.
Ja, der Bundesfinanzminister hat ja zumindest erstmal der Bild-Zeitung ein Konzept vorgelegt, um, wie vom Verfassungsgericht gefordert, bis Ende 2019 ein Gesetz zu haben, um die Grundsteuer auf neuer Basis zu erheben. Inwiefern unterscheidet sich dann das neue Modell von dem bisherigen?
Ja, vielen Dank. Vielleicht erstmal die Richtigstellung. Wir haben überhaupt nichts vorgelegt. Es gilt also weiterhin das, was wir hier auch immer wieder in der Pressekonferenz auch gesagt haben, dass wir bis Ende des Jahres ein Konzept zur Reform der Grundsteuer vorlegen werden. Wir wollen heute auch die Presse im Bundesfinanzministerium über den Stand informieren, und zwar um 13 Uhr. Deswegen kann ich hier jetzt noch nicht vorgreifen.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Herr Seibert.
Ja, ich wollte noch einmal für die Bundesregierung Stellung zu einem anderen Thema nehmen. Mehreren Agenturmeldungen zufolge soll der iranische Staatspräsident Rouhani am Samstag auf einer Konferenz zur islamischen Einheit Israel als ein illegitimes Regime und ein Krebsgeschwür im Nahen Osten bezeichnet haben. Die Bundesregierung verurteilt diese erneute Infragestellung des Existenzrechts des Staates Israel auf das Schärfste. Das sind verbale Entgleisungen, die für uns inakzeptabel sind. Wir fordern die Teheraner Führung auf, nicht immer wieder das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen. Die Bundeskanzlerin hat für die gesamte Bundesregierung wiederholt klargemacht, öffentlich klargemacht, dass das Existenzrecht Israels nicht verhandelbar ist und dass Deutschland ein Rütteln daran nicht dulden wird. Und in dem Zusammenhang, in dem weiteren Zusammenhang, würde ich gerne noch sagen, dass die Bundeskanzlerin Josef Schuster herzlich zur erneuten Wahl an die Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland gratuliert. Diese Wiederwahl am Wochenende zeigt die große Anerkennung, die seine Arbeit für das jüdische Leben in Deutschland erfährt. Der Bundeskanzlerin liegt eine wachsende, eine zukunftsfähige jüdische Gemeinschaft in Deutschland besonders am Herzen. Sie hat gerade erst am 9. November zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht hier in Berlin in der Synagoge in der Riekestraße noch einmal betont, welches Geschenk es ist, dass es in Deutschland nach dem Zivilisationsbruch der Shoah wieder jüdisches Leben gibt. Sie wünscht Herrn Schuster für seine verantwortungsvolle Aufgabe Energie und Erfolg.
Gibt es zu diesen Themen Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch das Auswärtige Amt.
Vielen Dank. Ich habe noch eine.
Pardon?
So. So, ich habe noch eine Reiseankündigung zu machen. Außenminister Maas wird am Dienstagabend nach Genf reisen. Dort findet am 27. und 28.11., also am Mittwoch, Donnerstag, die sogenannte Afghanistan-Ministerkonferenz statt. Sie ist Teil hochrangiger Treffen zwischen der afghanischen Regierung und internationalen Gebern zur Planung des internationalen zivilen Engagements in Afghanistan. Die Genf-Konferenz kommt zur Halbzeit der sogenannten Transformationsdekade von 2015 bis 2024 und dient zur Überprüfung der zwischen Afghanistan und internationaler Gemeinschaft vereinbarten Reformziele und dient zur Vereinbarung künftiger Reformziele. Außenminister Maas wird an dieser Tagung teilnehmen und am Rande weitere bilaterale Gespräche führen.
Dazu eine Frage, bitte.
Herr Breul, nur die kurze Frage, ob da irgendwelche neuen finanziellen Zusagen deutscherseits zu erwarten sind.
Nein, das ist keine Geberkonferenz, die steht regulär erst 2020 an, sondern hier steht im Vordergrund, wie ich schon sagte, die Beratung der konkreten Reformvorhaben.
Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wollte ich Herrn Kautz bitten, der hat auch noch ein aktives Thema.
Ja. Schönen Dank. Ich würde ganz gerne kurz zu den Berichten des Rechercheverbundes über Missstände bei der Überwachung und Zertifizierung von Medizinprodukten Stellung nehmen. Das Bundesgesundheitsministerium nimmt diese Berichte sehr ernst. Jeder einzelne dort beschriebene Fall ist tragisch und auch einer zu viel. Allerdings auf der EU-Ebene wurde bereits reagiert. Die Medizinprodukte-Richtlinie wurde überarbeitet und durch zwei Verordnungen ersetzt, die in weiten Teilen im Mai 2020 ihre Wirkung entfalten. Diese Verordnungen setzen an zwei ganz entscheidenden Punkten an. Zum einen bei der Auswahl und Qualitätskontrolle der Zertifizierungsstellen. Diese konnten bislang von den einzelnen Staaten, EU-Staaten, mehr oder weniger in Eigenregie benannt werden. Das wird geändert. Und dann bei der zweite Ansatzpunkt bei der Überprüfung von Medizinprodukten, bei der Zertifizierung und der Überwachung von Medizinprodukten. Medizinprodukte in hohen Risikoklassen werden künftig nicht nur von der Zertifizierungsstelle, sondern durch ein internationales Expertenpanel zusätzlich überprüft. Und auch die Anforderungen an die medizinischen Bewertungen der Produkte wurden verschärft. Klinische Studien müssen für Medizinprodukte hoher Risikoklassen künftig regelhaft vorgelegt werden. Wie gesagt, das gilt ab 2020. Was bleibt, sind nationale Aufgaben. Und da prüft das Bundesgesundheitsministerium in der Tat, wie man das bestehende System verbessern kann. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Zum einen muss man überlegen, ob der Bund nicht mehr Befugnisse braucht, um Empfehlungen seiner Oberbehörden besser durchsetzen zu können. Dieser Idee folgt im Übrigen auch ein Gesetzesentwurf, den wir vor zwei Wochen zur Arzneimittelversorgung vorgelegt haben. Sowas könnte man auch für den Bereich der Medizinprodukte sich überlegen. Und dann setzen wir hohe Erwartungen an ein Implantateregister, das wir noch in dieser Legislatur starten wollen. Das ist schon mal angekündigt, das wollen wir starten. Genaues dazu werden wir voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2019 vorlegen.
Herzlichen Dank, Herr Kautz. Fragen dazu?
Eine Frage. Warum verrät das Bundesgesundheitsministerium eigentlich nicht, welche Medizinprodukte in den letzten Jahren zu den meisten Todesfällen geführt hat? Das Ministerium hat diese Erkenntnisse und für Ärzte und Patienten wären diese Erkenntnisse sehr hilfreich.
Da kann ich eigentlich verweisen, diese Fragen haben Sie uns ja gestellt, da kann ich verweisen an die Antworten unserer Juristen und der Juristen des BfArM, die sagen, das sind, die können wir, diese Informationen können wir nicht rausgeben, das sind teilweise Firmengeheimnisse, das können wir nicht machen.
Frau Kollegin?
Also Sie reden ja von Verordnungen und Registern in naher Zukunft oder in ferner Zukunft. Wie sieht es denn aktuell aus? Wie sind denn da die Maßnahmen vom Gesundheitsministerium?
Naja, das wirkt ja teilweise schon. Also diese Zertifizierungsstellen müssen alle wieder neu benannt werden. Und das ist die Verordnungen, von denen ich gesprochen habe, die sind 2017 in Kraft getreten, entfalten ihre Wirkung 2020 und in der Übergangszeit müssen diese Zertifizierungsstellen neu benannt werden. Sie durchlaufen also einen Prüfungsprozess, genauso wie die Medizinprodukte, die alle nochmal auf dieser Grundlage von den neu zertifizierten Stellen nochmal überprüft werden müssen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Kollege?
Halten Sie das für ein Problem, dass die Meldungen so unzureichend sind bei Problemen und unerwünschten Ereignissen? Also wir haben ja das Beispiel Brustimplantate gesehen. Da wurden im vergangenen Jahr 141 Vorkommnisse gemeldet. Tatsächlich haben sich aber mehr als 3000 Frauen aufgrund von Problemen die Brustimplantate rausnehmen lassen.
Also das ist sicherlich ein Problem, Herr Grill. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt eine Pflicht zu melden und wenn dieser Pflicht nicht nachgekommen wird, dann ist das ein Versäumnis der Anwender.
Weitere Fragen dazu? Herr Weise, dazu?
Ja, darauf hätte auch meine Frage gezielt, wie Sie sich dies erklären, dass so wenig Meldungen gemacht werden. Also die Unterschiede in den Zahlen, die Differenzen sind ja frappierend. Das heißt, ein winziger Bruchteil der Fälle wird tatsächlich gemeldet seitens der Ärzte, die ja eigentlich Anwälte der Patienten sind. Also warum geben die diese fehlerhaften Dinge nicht weiter? Warum melden die das nicht? Warum kommen die ihrer Pflicht nicht nach?
Das kann ich nur mutmaßen, aber Sie müssen ja sehen, bei den Sachen, die gemeldet werden, ist auch nur bei der Hälfte der Fälle überhaupt die Ursache das Medizinprodukt. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, vielleicht ist ein Medizinprodukt nicht richtig angewendet worden, nicht richtig implantiert worden, wie auch immer. Und da kann man nur mutmaßen, dahinter kann natürlich auch der Grund liegen für weniger Meldungen. Aber wie gesagt, das sind Spekulationen.
Herr Grill nochmal.
Warum hat sich eigentlich das Ministerium so stark dafür eingesetzt, dass es keine Vergleichsstudien gibt bei Medizinprodukten, also Studien, die nachweisen, dass ein Medizinprodukt überhaupt nützlich ist für Patienten? Warum sind Sie so strikt dagegen?
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die klinische Bewertung der Medizinprodukte verschärft wird. Und das ist mit diesen Verordnungen geschehen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Fragen aus der Runde. Frau Müller.
Ja, die Frage geht ans BMI. Ich würde mit Ihnen noch mal gerne auf die Islamkonferenz Mittwoch, Donnerstag vorausblicken. Ob Sie einfach noch mal einen kurzen Überblick geben könnten, wie sich der Fokus jetzt verändert hat im Vergleich zur Vergangenheit, wie das auch mit den Teilnehmern aussieht. Da sind ja durchaus Leute dabei, die eben in der Vergangenheit nicht dabei waren. Warum haben Sie das geändert? Vielleicht können Sie auch einfach ein, zwei Teilnehmer nennen, sozusagen exemplarisch, was sich jetzt verändert eben mit dieser neuen Islamkonferenz.
Ja, ich kann Ihnen zur Neuauflage der Islamkonferenz sagen, dass wir in der Tat aufgrund des veränderten Themenschwerpunktes ein verändertes Teilnehmerfeld sehen. Es war uns ein Anliegen, die Themen zu fokussieren auf muslimisches Leben in Deutschland und eben auf die Alltagsprobleme der Muslime. Wie Sie wissen, hat es in der Vergangenheit einige Kritik gegeben, wie die Teilnehmer sich zusammengesetzt haben. Wir hoffen, mit der jetzigen Auswahl der Teilnehmer eine Auswahl getroffen zu haben, die sowohl im Vorfeld als auch in der Durchführung der Islamkonferenz dazu führt, dass wir eine breitere Akzeptanz mit der Konferenz erreichen werden. Wir hoffen, Themen mit der Konferenz zu treffen, die eben den Alltag von Muslimen in Deutschland betreffen und in diesem Zusammenhang zu mehr Verständnis und gegenseitiger Diskussion, gegenseitiger Konversation führen können, um zukünftig diese Themenfelder gemeinsam mit den auch entsprechenden Verbänden bearbeiten zu können.
Vielleicht noch eine Nachfrage. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Teilnehmer dann ja auch immer wechseln. Können Sie noch mal sagen, was die Idee dahinter ist? Man könnte ja auch sagen, es ist eigentlich gut, wenn man regelmäßig mit denselben Leuten zusammensitzt und Themen bespricht.
Ja, in der Tat ist Intention, das Themenfeld breiter aufzustellen und um natürlich eine zielgerichtete Diskussion zu führen, hoffen wir, dass wir bestimmte Teilnehmer dauerhaft gewinnen können, aber eben auch eine Öffnung erreichen wollen für die Themen, sodass wir eben mit wechselnden Teilnehmerfeldern arbeiten wollen. Das ist jetzt eine Idee, das ist ein Versuch, müssen wir eben sehen, wie das funktioniert.
Herr Feldhoff? Nee. Ja, die Wani hat es geschafft. Das Ziel der Islamkonferenz ist ja nach eigener Aussage, die Fragen zu diskutieren, wie ein Islam in, für und aus Deutschland künftig aussehen kann. Wie passt das zusammen mit der Aussage des Ministers, der Islam gehört nicht zu Deutschland?
Das ist natürlich eine spannende Frage, die Sie uns da stellen. Ich denke, der Minister hat ja schon angekündigt, dass er sich ganz grundsätzlich zu Beginn der Islamkonferenz hierzu noch mal positionieren möchte. Und da würde ich Sie bitten, das abzuwarten. Ich denke, da werden wir noch eine Erklärung sehen.
Frau von Mallinckrodt.
Ich würde auch noch mal nachfragen. Könnten Sie uns vielleicht konkret ein paar Teilnehmer nennen, Verbände, die dabei sein werden?
Das kann ich Ihnen jetzt hier konkret sozusagen nicht machen, aber das können wir gerne nachreichen. Die Teilnehmerliste ist noch in der Zusammenstellung, können Sie von uns bekommen.
Dann Herr Reiche, bitte.
Auch nochmal ans Innenministerium. Gibt es denn eine Positionierung zu einer eventuellen Moscheesteuer?
Sie haben von Herrn Staatssekretär Kerber eine erste Bewertung öffentlich lesen können zu einer solchen Moscheesteuer. Und er hat auch ein paar Voraussetzungen formuliert, anhand derer man eine solche Idee denken kann. Darüber kann man sprechen, aber ob das wirklich das Mittel der Wahl ist, das muss man sicherlich im Rahmen der Konferenz mal beleuchten.
Herr Feldhoff. Sie haben ja über das neue Teilnehmerfeld geredet, wollen jetzt keinen Namen nennen. Und dennoch, die große Kritik der letzten Islamkonferenz war ja, dass da zu viele Organisationen abgebildet sind und sich dadurch die säkularen Muslime in dieser Republik nicht abgebildet fühlen konnten. Wird es das neue Teilnehmerfeld ändern oder ist das sozusagen wieder nur andere Organisationen?
Nein, wir haben schon versucht, darauf zu achten, diese Kritik aufzunehmen und eben das Teilnehmerfeld weiter zu öffnen, weg von eben Verbandsvertretungen hin zu einer allgemeinen Verankerung der Muslime hier in Deutschland. Und das hoffen wir auch zu erreichen jetzt mit dem Teilnehmerfeld. Ob das am Ende gelingt, wird aber erst der Verlauf der Konferenz sicherlich zeigen und die weitere Arbeit, die danach folgt.
Herr Jessen dazu.
Können Sie sagen, ob der Anteil von säkularen Institutionen oder Einzelvertretern zunehmen wird?
Ja, das ist jetzt sicherlich die schwierige Frage, wie man das definiert, wer da nun was ist. Also da bitte ich Sie um Verständnis, dass ich darüber jetzt nicht spekulieren kann. Wenn wir die Teilnehmerliste Ihnen nachreichen, dann werden Sie sicherlich sich da vielleicht eine Auffassung bilden können. Die Definition, wer da jetzt welche Richtung vertritt, ist sicherlich schwierig.
Im Vorfeld war dies aber zumindest als Linie Ihres Hauses erkennbar, möglichst von, ich sage jetzt mal, Lachs-Hardcore-religiösen Organisationen stärker in die Vertretung säkularer Muslime es zu erweitern. Ist das Bestandteil Ihrer Planung bislang gewesen, stärker diesen Bereich, der nicht im engeren Sinne streng religiösen Institutionen einzubeziehen?
Ja, das ist richtig.
Nochmal Herr Feldhoff. Herr Schmidt, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum Sie diese Liste eigentlich nicht vorlegen jetzt oder warum Sie nicht einzelne Personen oder Organisationen nennen können. Ist diese Liste noch nicht fertig, 3 Tage vor der Konferenz? Arbeiten Sie noch dran? Haben Sie Absagen? Oder wollen Sie einfach die Liste nicht nennen, um sie sich 3 Tage vor der Konferenz nicht zerreden zu lassen?
Wie gesagt, wir prüfen die Herausgabe der Liste. Sie liegt mir jetzt hier im Moment nicht vor. Wenn wir das machen wollen, dann reichen wir sie gerne nach. Die Gründe sind verschiedentlicher Natur, einerseits sicherlich auch organisatorische Gründe. Wenn mir die Liste hier heute dann irgendwann im Laufe des Tages vorliegt, dann werden wir die sicherlich nachreichen.
Weitere Fragen zu dem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich
Das Herr Beube was nachreichen, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Ich kann noch die Frage nachreichen zur Sitzung des PSK zur Ukraine. Das PSK tagt morgen ohnehin. Am Dienstag ist regulärer Sitzungstag. Da wird es auch auf der Agenda stehen. Informationen zu einer Sondersitzung heute liegen mir nicht vor.
Danke, Herr Breul. Dann kommen wir zu weiteren Themen. Da habe ich auf meiner Liste Herrn Jessen.
Ja, Frage vermutlich ans Auswärtige Amt. Es gibt Berichte über einen Giftgasangriff auf Aleppo vom Samstag. Da gibt es Vorwürfe der Assad-Regierung und inzwischen auch der russischen Regierung, dass die von Stellungen der Rebellen, Aufständischen, ISIS, wie immer man das nennt, abgefeuert worden seien. Hat die Bundesregierung Zugang zu Erkenntnissen darüber, wer verantwortlich ist für diesen mutmaßlichen Giftgaseinsatz?
Ja, vielen Dank, Herr Jessen. Also wir nehmen diese Berichte über den mutmaßlichen Einsatz von Chlorgas sehr besorgt zur Kenntnis. Sollten sich Berichte bestätigen, wäre dies aufs Schärfste zu verurteilen. Es ist für uns klar, jeglicher Einsatz von Chemiewaffen, egal wo und durch wen, ist ein gravierender Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht. Wir haben dazu keine eigenen Erkenntnisse. Wie Sie wissen, ist Chlorgas im breiten zivilen Anwendungsbereich verfügbar. Das gilt auch für Syrien. Wir haben keine konkreten Erkenntnisse, dass bewaffnete Opposition über Chemiewaffen dieser Art verfügt. Wie Sie wissen, gibt es internationale Untersuchungsmechanismen, die extra dazu geschaffen wurden und vor kurzem auch noch mal gestärkt wurden. Ich spreche von dem sogenannten Attributionsmechanismus. Und diese Mechanismen sollten unserer Auffassung nach jetzt zum Einsatz kommen. Während wir hier sitzen, habe ich eine Tickermeldung gesehen, wonach die UVCW angekündigt hat, im Kontakt zu stehen mit den Vereinen, mit dem syrischen Regime, um dort möglichst rasch eigene Erkenntnisse zu sammeln. Wir finden, das ist der richtige Weg. Wir haben die Mechanismen, die sollten jetzt zum Einsatz kommen, um das möglichst schnell aufzuklären.
Ganz kurz was hinzufügen darf. Auch ich habe natürlich keine eigenen Erkenntnisse jetzt zum Geschehen beizutragen. Ich will nur daran erinnern, dass vor vier Wochen, also fast genau auf den Tag vor einem Monat, der Vierergipfel in Istanbul sich ja auch dazu geäußert hat, der Gipfel zwischen den Präsidenten der Türkei, Frankreichs, Russlands und der Bundeskanzlerin, und dass in der Abschlusserklärung der Einsatz chemischer Waffen in Syrien auf das Entschiedenste abgelehnt wurde, alle Parteien zur strikten Einhaltung des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen aufgerufen wurden. Und genau wie der Kollege sagt, wenn sich die Hinweise verdichten, dass es wirklich ein Chemiewaffeneinsatz war, dann ist eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls, und das ist natürlich genau die richtige Organisation, notwendig, um die Verantwortlichen zu identifizieren und auch zur Rechenschaft zu ziehen, wo immer möglich.
Nachfrage. Ich glaube, für Ende dieser Woche waren weitere Gespräche in Aussicht genommen, um eine möglichst friedliche Lösung noch zu erreichen. Sind die durch diesen Zwischenfall in Gefahr? Haben Sie darüber Erkenntnisse? Könnte möglicherweise es eine Absicht sein, diese Gespräche platzen zu lassen oder zu verschieben?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also Ihre letzte Frage, darüber möchte ich nicht spekulieren. Es ist richtig, für Ende dieser Woche, 28., 29.11., um präzise zu sein, ist ein Treffen angesetzt im sogenannten Astana-Format, wo es um den Fortbestand der Waffenruhe in Idlib gehen soll, aber auch um dieses Verfassungskomitee, die längst überfällige Einberufung dieses Komitees. Mir liegen jetzt keine Informationen vor, dass dieses Treffen wackelt.
Weitere Fragen dazu? Dann habe ich auf meiner Liste Frau Siebold im anderen Thema.
Ja, ich habe eine Frage zum Thema Brexit. Es gibt einen Zeitungsbericht, wonach mehrere britische Minister einen Beitritt Großbritanniens zur EFTA anpeilen, sollte das Brexit-Abkommen scheitern. Da würde mich die Haltung der Bundesregierung dazu interessieren, ob das tatsächlich eine Alternative sein kann.
Na gut, ich gehe mal auf das zurück, was die Bundeskanzlerin gestern, das ist ja noch keine 24 Stunden her, nach dem Europäischen Rat in Brüssel gesagt hat. Auf diese spekulativen Fragen, was wäre, wenn im Parlament in London sich keine Mehrheit fände. Wir können solche spekulativen Fragen heute nicht beantworten. Wir haben uns, und so hat sie das gestern gesagt, wir haben uns dem Gelingen verschrieben. Und zwar in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und auch Theresa May als britische Premierministerin wird nach unserer Einschätzung alles tun, um ihren Beitrag dazu zu leisten. Und das ist es, worauf wir uns konzentrieren. Das, was gestern auf den Weg gebracht wurde durch den Beschluss der 27 EU-Staaten, dass das auch erfolgreich beendet werden kann.
Ich kann vielleicht nur sozusagen technisch ergänzen. Wir reden ja, wenn man so will, von zwei getrennten Baustellen, die natürlich politisch auf Ängste verbunden sind. Das eine ist das Austrittsabkommen. Dazu gab es gestern Einigung. Und da findet jetzt sozusagen der Prozess in Großbritannien und mit dem Europäischen Parlament statt. Und dann gibt es die Frage der zukünftigen Beziehungen. Dazu gab es gestern ja eine Erklärung, wo Großbritannien und die EU festgehalten haben, was ihnen vorschwebt, was sozusagen der Horizont, der Zielhorizont ist. Über diese zukünftigen Beziehungen wird dann beraten, wenn der Austritt vollzogen ist. Also von daher stimmt es vollkommen, was Herr Seibert sagt. Es lohnt nicht zu spekulieren. Gleichzeitig verweise ich nochmal auf das Dokument von gestern, was den Rahmen absteckt für die zukünftigen Beziehungen.
Weitere Fragen zum Brexit? Das ist nicht der Fall. Dann Frau von Marlingoth, bitte.
Ich habe eine Frage an Herrn Fehnrich. Ich wollte noch mal fragen, nach der Sinnhaftigkeit oder dem Grund des erneuten Stellenzuwachses von, glaube ich, 5.000. Denn es gibt ja bereits die sogenannte Trendwende Personal und viele zusätzliche Stellen, bei denen man sich etwas schwer tut, die zu besetzen. Deswegen noch mal die Frage nach dem jetzigen Grund.
Ja, da ist am Wochenende ja die entsprechende Berichterstattung gelaufen. Unser Sprecher hat sich auch schon dazu geäußert. Und ich kann nur bestätigen, dass diese Woche Mittwoch wieder dieses sogenannte Leitungsboard Personal tagt. Dieses Board haben wir eingeführt 2016 mit dem Hintergrund, die starren Personalgrenzen damals aufzutrennen und einen flexiblen Personalkörper zu gestalten. Warum? Weil wir mit diesem Personalboard in die nächsten 7 Jahre gucken. Das heißt, wir gucken in diesem Jahr, in das Jahr 2025, und spiegeln daran den Bedarf an zum Beispiel Projekten, die in multinationalen Verpflichtungen eingehen. Denn ich sage mal, diese ganzen PESCO-Projekte zum Beispiel müssen auch mit Leben gefüllt werden, nicht nur mit Material, sondern auch mit Personal. Die weiteren großen Themen in diesem Zusammenhang sind die Cybersicherheit bzw. auch die Digitalisierung. Und dafür werden wir am Mittwoch uns zusammensetzen und entsprechend darüber beraten, in welchem Umfang dieser Personalkörper dann bis zum Jahr oder ab dem Jahr 2025 wachsen muss.
Zusatz?
Können Sie vielleicht mal ein kurzes Resümee oder Bilanz ziehen, was man bislang an tatsächlichen Stellen dann auch besetzen konnte seit Ende 2016?
Ja, da haben wir uns ja auch schon einigermaßen noch relativ häufig zu geäußert. Ich kann ein, zwei Zahlen nennen, dass wir in 2017 rund 25.000 Stellen besetzt haben, 2018 ähnlich. Und die Auswertung auch für dieses nächste Jahr wird entsprechend gut sein. Wichtig ist ja, dass wir den Anreiz schaffen, als Arbeitgeber attraktiv zu sein und entsprechend die Ausbildung, die dort notwendig ist, auch anbieten können.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann neues Thema, Herr Kollege.
Gabel, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Eine Frage zum G20-Gipfel an Herrn Seibert. Saudi-Arabien ist eingeladen. Wie wird die Kanzlerin sich verhalten? Wird sie zur Tagesordnung übergehen oder ist da speziell was geplant?
Ja, Saudi-Arabien ist ja nicht in dem Sinne eingeladen, wie jedes Mal einige hinzugeladen werden, sondern Saudi-Arabien ist ein Teil der G20 und wird deswegen auch diesmal in Buenos Aires vertreten sein. Für die Bundesregierung ändert sich nichts an der Haltung, und darauf spielen Sie ja an, zu dem grauenerregenden Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi. Und an unserer ganz klaren Forderung, mit der wir nicht alleine stehen, sondern die auch die Forderung Europas ist, dass hier Aufklärung geleistet werden muss über das, was bisher möglich war. Denn es sind natürlich noch nicht alle Fragen zu diesem Mordfall befriedigend gelöst.
Weitere Fragen dazu? Herr Jessen?
Verfügt die Bundesregierung oder hat sie Zugang zu Erkenntnissen, die den Verdacht bestärken, dass der saudische Kronprinz aktiv in die Ermordung Khashoggis involviert ist? War?
Gut, es läuft eine Untersuchung dazu in der Türkei, eine polizeiliche, staatsanwaltschaftliche Untersuchung. Wir haben die saudische Seite mehrfach ganz klar dazu aufgefordert, sich aktiv, konstruktiv und vollkommen transparent in diese Untersuchung einzubringen, zu ihr beizutragen. Und wie ich es gerade gesagt habe, es sind erkennbar noch nicht alle Fragen über das Verbrechen und seinen Hintergrund aufgeklärt.
Ich kann es gern präzisieren, ja. Hintergrund der Frage ist natürlich, dass es in den USA-Medienberichte gibt, dass offenbar das FBI über Unterlagen verfügt, die diese Vermutung nahelegen. Hat die Bundesregierung Zugang zu diesen Informationen über die Dienste oder bemühen Sie sich darum?
Ich kann hier für die Bundesregierung über das hinaus nichts sagen. Es sind nicht wir, die die Untersuchungen leiten. Es sind die Türken und die saudi-arabische Seite muss daran intensiv mitwirken. Und deswegen kann ich Ihnen hier keine weitere Auskunft geben.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Warwick.
Ich hätte noch eine Verständnisfrage zur Haltung der Bundesregierung zum UN-Migrationspakt. Am 11. Dezember wird über die Zustimmung zum UN-Migrationspakt abgestimmt. Eine Woche später über das Einwanderungsgesetz. Im UN-Migrationspakt verpflichtet sich die Bundesregierung, allen Migranten Zugang zu Sozialleistungen zuzusichern. Im Einwanderungsgesetz wird just dieser Part ausgeschlossen, dass Arbeitsmigranten außerhalb der EU zumindest für 5 Jahre keinen Zugang zu Sozialleistungen erhalten sollen. Wie plant die Bundesregierung, diesen Widerspruch aufzulösen?
Ja, ich weiß nicht, ob eines der beteiligten Ressorts sich dazu auch noch äußern möchte. Zunächst einmal muss man diese beiden Dinge doch ganz klar auseinanderhalten. Und vor allem muss man daran erinnern, dass der UN-Migrationspakt die nationale Souveränität der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, ihre eigene Migrationspolitik zu betreiben, in keiner Weise anrührt. Das stellt er ja auch ausdrücklich fest. Deswegen sehe ich diesen Widerspruch nicht. Und weiß ich nicht, ob das BMAS oder ein Ressort, das mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu tun hat, sich dazu noch im Detail äußern will.
Das BMAS sieht einen solchen Widerspruch ebenfalls nicht. Ich könnte noch mal nachfragen nach Details, aber sozusagen die Haltung bleibt trotzdem klar. Wir sehen keinen Widerspruch.
Ein Nachsatz.
Zusatz bitte.
Aber befürchtet die Bundesregierung nicht einen gewissen Reputationsverlust, wenn sie einerseits als großer Fürsprecher für den UN-Migrationspakt auftritt und gleichzeitig auf nationaler Ebene Selbstverpflichtung, sehr explizite Selbstverpflichtung im UN-Migrationspakt in der nationalen Umsetzung nicht durchführt, sondern eher das Gegenteil, indem sozusagen, also man verpflichtet sich, Migranten Sozialleistungen zu geben oder zu ermöglichen und im Einwanderungsgesetz, was man eine Woche später beschließt, wird explizit festgehalten, Arbeitsmigranten dürfen 5 Jahre lang keine Sozialleistungen erhalten. Das ist ja trotz allem ein Widerspruch erstmal, den man auflösen muss zwischen geben und nicht geben.
Wie gesagt, wir sehen diesen Widerspruch nicht. Ich kann gerne nochmal Erläuterungen nachreichen hierzu. Es gibt ja auch heute schon ganz klare Regelungen, wie der Zugang zu Sozialleistungen, die zu unterscheiden sind, übrigens auch von Versicherungsleistungen zu leisten sind. Ja, insofern, wie gesagt, wir sehen da keinen Widerspruch, aber wenn Sie weitere Details brauchen, kann ich die gerne nachreichen.
Gerne. Frau Müller dazu.
Herr Boll. Kurz ergänzen, also vollkommen richtig, was das BMAS gesagt hat. Unsere Position ist da klar. Der globale Pakt begründet keine neuen Ansprüche auf Sozialleistungen in Deutschland. Die für Deutschland maßgeblichen Regelungen ergeben sich aus den verfassungsrechtlichen Garantie der Menschenwürde in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil im Juli 2012 bestätigt. Und man darf bei dem Punkt auch nicht vergessen, legale Arbeitsmigranten zahlen in Deutschland in die Sozialkassen ein. Und dementsprechend sollte es und ist es in der Bundesrepublik auch selbstverständlich, dass sie dann entsprechend von den Leistungen der Sozialkassen auch profitieren können. Dieser Umstand ist nicht in allen Ländern so gegeben. Und das ist mit ein Grund dafür, warum die Passage in dem Migrationspakt so drin ist, wie sie vorhin zitiert wurde.
Frau Müller?
Ja, ich wollte auch nur noch mal nachfragen, weil Frau Küchen gesagt hat, also inhaltlich sehen Sie keinen Widerspruch. Sie finden das deswegen inhaltlich unproblematisch, weil Sie sagen, der UN-Migrationspakt ist eben nicht verbindlich und deswegen kann man das so machen. Aber wenn man rein auf den Inhalt guckt, ist der Widerspruch da oder sehe ich das falsch? Also wenn man die beiden Aussagen in der deutschen Gesetzgebung und dem UN-Migrationspakt gegenüberstellen würde, würde das nicht zusammengehen. Aber weil Sie sagen, das Ganze ist nicht verbindlich, können wir in Deutschland das so machen, wie wir wollen?
Nein.
Dann müssen Sie es mir nochmal erklären.
Nein, also der Pakt ist ja sozusagen eine, das haben wir mehrfach schon vorgetragen, eine politische Absichtserklärung mit Oberzielen, mit Unterzielen, mit dem, was man erreichen möchte. Die Umsetzung, auch das haben wir schon oft gesagt, obliegt den Nationalstaaten. Wir sind der Auffassung, dass wir mit unserer Gesetzgebung, mit unserer Praxis im Bereich der Sozialleistungen dem Pakt entsprechen.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich eine Frage. Frau Siebert noch mal.
Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Vorstoß von Frau Kramp-Karrenbauer zu dem neuen Dieselfonds, in den die Strafzahlungen der Autokonzerne fließen könnten. Da wüsste ich gerne vom Verkehrsministerium, was Sie davon halten. Und gerne auch vom Verbraucherschutzministerium. Das könnte ja auch Nachrüstungen bezahlen.
Starte. Ich habe den Vorstoß jetzt nicht im Einzelnen im Kopf, aber wenn Sie auf die Strafzahlungen anspielen, die die Autokonzerne nach Beschlüssen der Staatsanwaltschaften zahlen müssen, so fließt das in die Länderkassen, zum Beispiel in die Kasse des Landes Niedersachsen oder in Bayern, bei den Fällen VW und Audi. Insofern bestimmen die Länder hier über die Verwendung dieser Mittel und was die Kosten für die Hardware-Nachrüstung angeht. So ist Ihnen ja bekannt, dass wir hier mit den Autoherstellern etwas vereinbart haben, was wir auf dem letzten Treffen auch bekannt gegeben haben. Das hat sich jetzt nicht weiter verändert.
Zusatz? Das heißt aber, Sie lehnen diese Forderung von Frau Kramp-Karrenbauer ab?
Ich gehe jetzt auf diese Forderung gar nicht ein, weil ich sie, wie gesagt, im Einzelnen nicht kenne, sondern ich habe geschildert, wie diese Gelder vereinnahmt werden, dass das in die Länderkassen fließt und dass dort erstmal darüber bestimmt werden muss.
Weitere Fragen dazu? Oder
das Justizministerium? Bitte. Genau. Also ich möchte auch nur sagen, ich habe dem nichts hinzuzufügen, das ist tatsächlich Ländersache. Und
können Sie lauter sprechen?
Ja, genau. Also ich habe den Ausführungen des Kollegen nichts hinzuzufügen, weil es tatsächlich Ländersache ist. Und im Übrigen möchte ich die Äußerungen, jetzt Vorschläge aus dem politischen Raum nicht kommentieren oder bewerten.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Frau Kollegin, Sie hatten noch ein neues Thema.
Ja, genau. Ich habe eine Frage an Herrn Broll. Herr Broll, russischer Journalist Wyszynski, der in Ukraine seit Mai in Haft sitzt, hat jetzt am Wochenende ein Interview gegeben. Er hat sich als politischer Häftling bezeichnet. Und er hat gesagt, Entscheidung über seine Festnahme traf man in Kiew, also von der obersten ukrainischen Führung. Ich möchte Sie erneut fragen, wie Auswärtiges Amt diese Situation sieht. Und sehen Sie Herr Wyszynski als politischer Häftling?
Ja, ich fürchte, das muss ich Ihnen nachreichen. Ich habe die Äußerung am Wochenende nicht gesehen und habe da im Moment keinen aktuellen Stand. Würde ich mich nochmal bei Ihnen melden.
Okay. Weitere Fragen dazu? Dann Herr Jessen, bitte.
Ja, frage ich vermutlich mal ans Wirtschaftsministerium. Greenpeace Energy möchte offenbar RWE die Braunkohlesparte im Rheinischen Revier abkaufen, dort Braunkohleabbau und Verstromung stilllegen und stattdessen Erneuerbare hinsetzen. Wenn man mal unterstellt, dass das kein Werbegag ist, sondern ein ernsthafter Plan, wäre ein solches Stück praktischer Energiewende förderungswürdig und förderungsmöglich aus öffentlichen Kassen oder Institutionen wie KfW, die dem nahestehen.
Das ist so hypothetisch, dass ich mir dazu keine Antwort erlauben kann.
Das ist doch offenbar ein konkreter Plan.
Gäbe es ein Kaufinteresse, dann würde das im Einzelfall geprüft und müsste anhand der Kriterien, die dann auf den Tisch liegen, geprüft werden. Aber wie gesagt,
ob das ein ernst gemeinter Vorschlag ist, ob der sich realisieren ließe, ob es dafür Förderung gäbe, kann ich Ihnen so nicht sagen.
Aber wenn es einen konkreten Plan gibt, dann ist das jedenfalls nicht so ausgeschlossen, dass Sie nicht sagen würden, wir prüfen das.
Auch das kann ich nicht sagen. Das impliziert, dass ich da schon wüsste, was genau die beantragen wollen würden. Es ist einfach hypothetisch. Ich kann nichts dazu sagen.
Dazu, Frau Müller? Im weitesten Sinne? Bitte.
Im weitesten Sinne zum Thema Kohle. Anlässlich der heutigen Tagung der Kohlekommission Frage ans BMU, aber auch ans BMF und BMW, da ich höre, dass die Minister auch da sind. Zum einen BMU, können Sie mittlerweile bestätigen, dass es jetzt offensichtlich auch für Ende Januar, Anfang Februar noch Termine gibt, wo dann wohl wirklich die Entscheidungen getroffen werden sollen, also dass es nicht mehr im Dezember passieren wird oder auch jetzt nicht diese Woche? Und die zweite Frage, was bringen denn die Minister Altmaier und Scholz mit? Es gibt ja sehr klare Forderungen der Ostministerpräsidenten, was kommen muss. Also bringt Herr Scholz da finanziell was mit? Wird auch schon darüber gesprochen, ob man vielleicht irgendwelche Behörden ansiedeln kann? Also wie konkret ist das da heute?
Also ich kann keine Termine jetzt bestätigen, die die Kommission genannt hat. Es gibt ja Meldungen dazu, aber die Kommission kommuniziert für sich selbst.
Das kann ich nur unterstreichen. Ich kann vielleicht zur Teilnahme unseres Ministers Altmaier heute sagen, dass er schon von Anfang an angekündigt hat, immer bereit zu stehen, wenn er eingeladen wird. Ansonsten tagt die Kommission ja unabhängig von uns. Alle Fragen, die es dort an ihn gibt, wird er natürlich mit Informationen beantworten. Aber zu Summen und Entscheidungen und Ausstiegspfaden und Struktur Wandel an sich soll uns ja oder der Bundesregierung diese Kommission Vorschläge vorlegen, die ja noch erarbeitet werden. Also ist hier nicht mit festgelegten oder mit detailreichen Zahlen heute zu rechnen, sondern die Kommission muss sich ein Urteil bilden und das wird sie der Bundesregierung dann übergeben.
Und das Gleiche gilt für uns, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Kurze Nachfrage, das heißt, Sie antworten überhaupt nicht auf die ostdeutschen Ministerpräsidenten, sondern Sie antworten nur, wenn die Kommission Ihnen irgendwas vorlegt?
Ja, was heißt antworten? Der Auftrag der Kommission ist, sich dazu eine Meinung zu bilden. Teil der Kommission sind die ostdeutschen Ministerpräsidenten, die ihre Forderungen da natürlich nachkommen und dort auch äußern und auch öffentlich äußern, was hier gutes Recht ist. Genauso gibt es andere Gruppen, die ihre Forderungen äußern. Und Sinn der Kommission ist es und der vier Vorsitzenden, sich eine abgeschlossene Meinung zu bilden und die der Bundesregierung dann vorzulegen.
Weitere Fragen zu diesem Komplex. Dann Herr Warbeck nochmal.
Kürzlich hat die Bank of England sich geweigert, die von ihr verwahrten venezolanischen Goldreserven an die venezolanische Regierung zurückzugeben. Das führt natürlich auch zu Fragen zur Verfügbarkeit der deutschen Goldreserven in London und New York. Mich würde interessieren, wie schätzt die Bundesregierung die bei gegebenem Bedarf Möglichkeiten ein, die Goldreserven weit über 1200 Tonnen aus New York nach Deutschland zurückzuführen?
Finanzministerium?
Ja, ich habe nicht gehört, dass das jetzt irgendwie aktuell ein Thema ist. Wenn, dann wäre hier die Bundesbank Ansprechpartner und kann Ihnen da genau Auskunft geben, wie da der Stand ist und welche Planungen es da gibt.
Ein Nachsatz. Der Bundesrechnungshof hat es als rechtswidrig bezeichnet, dass die Bundesbank trotz vermehrten Bemühens bis heute keinen Zugang hat zu ihren eigenen Goldreserven in New York. Die Summe von 50 Milliarden sind jetzt auch keine Pillepalle. Was zieht die Bundesregierung für Konsequenzen aus diesem Affront, dass man keinen Zugang hat zu den eigenen Goldreserven und auch keine Inspektion durchführen kann?
Also ich glaube, dazu hat sich die Bundesbank auch geäußert und wiederum kann ich da nur auf die Bundesbank verweisen.
Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Dann noch eine Nachlieferung vom Verteidigungsministerium.
Ich habe noch eine Zahl, die die Kollegen noch mal kurz recherchiert haben. Seit 2016, und was die Anzahl der Berufs- und Zeitsoldaten angeht, sind es über 6.500.
Herzlichen Dank.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Dann noch ein neues Thema.
Ja,
Ich habe noch ein neues Thema, und zwar hätte ich gerne das Bildungsministerium und das Wirtschaftsministerium gefragt. Es geht Stichwort Netzausbau, 5G. Die Bundesbildungsministerin hat gesagt, brauchen wir in Deutschland nicht flächendeckend. A, wie kommt sie dazu? Und B, ans Wirtschaftsministerium, sehen Sie das genauso?
Ich starte also zuerst, möchte ich einmal klarstellen, dass der Ministerin wichtig ist, dass Staat und auch Telekommunikationsanbieter ihrem Versorgungsauftrag gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen, auch insbesondere im ländlichen Raum, nachkommen. Und das sei eben eine flächendeckende Versorgung von leitungsgebundenen oder auch mobilem Breitband umgesetzt werden muss. In einem ersten Schritt ist hier 5G aber eben noch nicht überall notwendig, weil es sich beim aktuellen Bedarf der meisten Bürgerinnen und Bürger erstmal um eine Abdeckung durch quasi 4G und 3G handelt. Also wir wollen hier Bedarfsbezogenheit. Klar ist aber auch aus unserer Sicht, dass 5G natürlich völlig neue Anwendungen ermöglicht, wie das autonome Fahren. Und dass wir deshalb auch mittelfristig auch die flächendeckende Versorgung mit 5G hinbekommen müssen. Also es geht hier um eine quasi eine Zweistufigkeit. Und hier müssen Nachfrage, Angebot und technische Möglichkeiten einfach zusammenkommen. Und wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger eben keine Verzögerung des Netzausbaus durch ein Warten auf 5G quasi überstehen müssen, sondern erstmal eben das grundlegende Bedürfnis gedeckt wird und dann auch 5G letztendlich mittelfristig flächendeckend natürlich dann auch zustande kommt.
Das heißt mittelfristig?
Dazu kann ich jetzt keine Angabe machen.
Also ich kann die Kollegin da eigentlich nur unterstützen. Unser Minister hat sich ja dahingehend auch schon geäußert. Uns ist wichtig, für die Verbraucher, aber auch für die Unternehmen, dass es ein möglichst flächendeckendes 5G-Netz in Deutschland gibt, gerade im Hinblick auf die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit unseres Landes.
Weitere Fragen zum 5G-Ausbau? Das ist nicht der Fall, dann sehe ich auch keine weiteren Fragen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.